Liebe, ich habe mich in dieser diesjährigen Passionszeit, wie gesagt, entschlossen, diese Serie zu machen. Passion, Konsequenz der Liebe. Und dazu schauen wir vier Szenen aus der klassischen Passionsgeschichte an. Das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Freunden gefeiert hat. Dann das, was im Garten Gethsemane geschehen ist. Heute die Verurteilung von Jesus und die Kreuzigung und der Tod von Jesus. Das wird am Karfreitag sein. Vor 3 Wochen oder das Abendmahl von Jesus mit seinen Freunden angeschaut. Wir haben festgestellt, dass Jesus sein Leiden und Sterben nicht als Folge von unserem Sündigsein betrachtet, sondern eben als Konsequenz von seiner Liebe. Jesus selber hat im letzten Mal mit seinen Jüngern darauf hingewiesen, dass hinter seinem Sterben am Kreuz nicht der Opferkult steht, wo im Ersten Testament Basis für eine Versöhnung mit Gott ist. Sondern dass hinter dem neuen Bund mit ihm Basis von der Liebe steckt. Weil Gott die Welt und die Menschen da drinnen so sehr liebt, darum hat er seinen Sohn hergegeben, dass er für die Menschen auch stirbt. Und Jesus fordert dann seine Jünger auf, in dieser Liebe auch zu leben. Jesus gibt wie seine Nachfolgerinnen und Nachfolger ein neues Gebot, dass sie in dieser Liebe von Gott leben sollen. Und wenn sie das tun, wird Gott in dieser Welt erkennbar, sichtbar. Vor 2 Wochen haben wir Geschichte im Garten Gethsemane. Kein Problem. Jetzt sind wir beim zweiten. Vor 2 Wochen haben wir Geschichte im Garten Gethsemane miteinander angeschaut. Wir haben gerade in der Erzählung vom Evangelist Johannes entdeckt, dass die Geschichte dort nicht genau gleich erzählt ist wie in den anderen 3 Evangelien. Er hat ganz prominent vor dieser Garten Gethsemane-Szene das hohe priesterliche Gebet in Johannes 17 reingenommen. Wir haben festgestellt, das Gebet nimmt ganz stark seine Fürbitte, sein Einstehen für seine Jünger oder für alle seine Nachfolgerinnen und Nachfolger im Mittelpunkt. Aber auch hier formuliert Jesus ganz klar, die Menschen sollen in dieser Liebe leben, wo er ihnen vorlebt. Von dort, im Garten Gethsemane, ist Jesus dann verhaftet worden. Und die Verurteilung, wie sie erzählt wird in der Bibel, die wollen wir miteinander anschauen. Alle 4 Evangelisten erzählen von dieser Verurteilung. Nein, jetzt bin ich wieder zu weit. Jetzt bin ich gut. Alle 4 erzählen davon. Im Johannesevangelium wird Jesus zuerst einmal Hannas überbracht. Der Hannas ist der Schwiegervater vom aktuellen Hohepriester gsi. Der Hohepriester, das ist einer von den Priestern im Tempel gsi. Der ist immer für 1 Jahr der Vorsitzende gsi. Der Hannas scheint aber doch ein wichtiger Mann dort gsi zu sein. Und darum hat man ihn zuerst ihm gebracht. Und der hat ihn befragt nach seiner Lehre. Und die Antwort, die Jesus gegeben hat, hat anscheinend einer von diesen Dienern, der rundherum war, überhaupt nicht befriedigt, weil der hat ihm gerade, wie sagen wir auf gut Deutsch, einen Klapfen drin gegeben. Hat ihm eins runtergehauen. Jesus hat sich das nicht unbedingt gefallen, sondern hat den Diener zurechtgewiesen. Erst dann wird erzählt, dass Jesus zum Hohepriester den geschieht, erfahrt man wiederum im Johannesevangelium nicht. Aber in den anderen Evangelien wird Jesus direkt vor einen hohen Rat gebracht, vor einen Sanhedrin. Und zuerst wird einmal Jesus befragt, sondern es treten jetzt Zeugen gegen ihn auf. Man hat probiert, eine Art Gerichtsverfahren zu machen und man hat die zwei Zeugen gebraucht, die genau das Gleiche aussagen. Aber anscheinend ist das nicht gelungen. Also hat man probiert, Jesus direkt zu einer Aussage zu bringen, wo man ihn darauf verurteilen könnte. Und wo er sich dann als Sohn von Gott bezeichnet, ist der hohe Priester der Meinung gewesen, damit haben wir genug Grundlage, um ihn zum Tod zu verurteilen. Um dann das Todesurteil zu vollziehen, wird Jesus zum römischen Statthalter von Jerusalem, Pilatus, gebracht. Und er soll jetzt die Verurteilung vollstrecken. Davon lesen wir wieder in allen vier Evangelien. Der Pilatus, das haben wir jetzt in der Schriftlesung aus dem Johannesevangelium gehört. Der Pilatus lässt sich aber nicht so einfach und dringend von dieser Schuld von Jesus überzeugen. Im Matthäus-Evangelium mischt sich sogar noch die Frau von Pilatus ein und sagt, ja, schlechte Träume gehabt wegen dem. Hab nichts mit dem zu tun, gib den so schnell wie möglich wieder frei. Ja, ganz so hat der Pilatus jetzt auch nicht auf seine Frau gelassen. Nur im Lukas-Evangelium wird dann erzählt, dass der Pilatus Jesus noch zum Herodes geschickt hat. Der Herodes war der Statthalter von Galiläa. Also ein bisschen an einem anderen Ort, weiter nördlich, weil Jesus kommt ja aus Galiläa. Und der Pilatus hat den Eindruck gehabt, jetzt bin ich die Sorge los, ich schicke das dem Herodes, der soll das machen. Aber der Herodes, so wie es erzählt ist, ist eher echt interessiert gewesen, was der Jesus zu erzählen hat. Und hat auch gefunden, ich finde nichts schuldig, so dem ich schicke ihn gerade wieder dem Pilatus zurück. Und so interessant ist es, dass in der Bibel dann erzählt wird und von dem Moment weg sind der Pilatus und der Herodes Freunde gewesen. Der Herodes war nicht bereit, sich die Hände schmutzig zu machen, also probiert der Pilatus nochmal etwas anderes, um sich und Jesus aus dieser Schusslinie vom Hohen Rat rauszunehmen. Er stellt ihn neben einen Räuber, neben einen Verbrecher, einen Barabbas, und sagt, ich habe die Tradition, einen von den Gefangenen freizugeben. Natürlich waren das in der Regel eher politisch Gefangene. Und ich kann euch sagen, wer das ist. Wollt ihr hier einen, wo man eindeutig weiss, das ist ein Verbrecher, soll ich den wieder auf euch loslassen? Oder soll ich den Jesus nehmen? Und er war anscheinend der Meinung, jetzt sind sie ja nicht so dumm, dass sie den Barabbas nehmen, aber es ist genau anders herumgekommen. Weil die hohen Priester haben in der Zwischenzeit längstens erkannt, dass der Pilatus gar nicht so gewillt ist, das zu tun, was sie wollen. Und haben darum, das heisst, das Volk an anderen Orten im Johannesevangelium ist eher gerade das Haus und die Priester und so, haben sie aufgewiegelt. Und anscheinend ist es zu einer Demonstration gekommen. Das Volk auf der Strasse am Demonstrieren. Also das ist keine neue Erfindung, die es in der heutigen Zeit gibt, sondern das Volk kann durch Demonstrationen durchaus Druck auf die Regenten ausüben. Und das Volk macht deutlich, wir hätten lieber den Barabbas frei. Und jetzt ist auch der Plan von Pilatus nicht aufgegangen. Und jetzt heisst es im Johannesevangelium auch wieder als einziges Evangelium, wo jetzt hier ein Zwiegespräch zwischen Pilatus und Jesus aufnimmt. Und ich finde das Gespräch äußerst interessant. Und ich werde euch jetzt das Gespräch, das die zwei geführt haben, werde ich euch aus dem Johannesevangelium werde ich vorlesen. Und ich bitte euch, achtet mal darauf, was hier über Macht gesagt wird und wer das in der Lage ist, Macht auszuüben. Jetzt wäre ich froh, du würdest mich schalten, Marcel. Ich lese aus mehr oder weniger anschließend von dem, was Andrea vorher gelesen hat. Und ich lese aus Johannes 19, die Verse 6 bis 16. Jesu Verurteilung. Als ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie: Kreuzige, Kreuzige. Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus: Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat, der mich dir überantwortet hat, größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien: Lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht. Wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Da Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbatha. Es war aber der Rüsttag für das Passafest, um die sechste Stunde, also ist es Mittag. Und er spricht zu den Juden: Sehet euer König. Sie schrien aber: Weg, weg mit dem, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Amen. Wir haben ganz unterschiedliche Hinweise auf Macht in diesem Text. Da ist das erste Mal die Menschenschar, die Demonstration, die immer wieder schreit: Kreuzige, kreuzige ihn. Da ist zum anderen der Pilatus, der eigentlich der Machthaber vom Kaiser hier in Jerusalem ist. Aber er merkt, eigentlich ist es mit meiner Macht auch nicht wahnsinnig weit her. Weil jetzt einfach gerade so das machen, was ich eigentlich will, das ist schon noch problematisch. Weil er will ja eigentlich Jesus freilassen. Also so ein weiteres Machtinstrument wird ihm dann das Gesetz unter die Nase gedrückt. Wir haben ein Gesetz. Und auch du als grosser Machthaber stehst nicht über dem Gesetz. Und unser Gesetz sagt, der muss gesteinigt werden, der muss getötet werden. Also, du bist im Gesetz unterstellt. Du musst das machen. Hat so sicher nicht gestimmt, weil er ist ja kein Jude gewesen. Jetzt wird es dem Pilatus so richtig ungemütlich. Und er versucht, Jesus zu einer todeswürdigen Aussage zu bringen. Ähnlich wie das ja auch schon der Hohe Rat dann gemacht hat. Aber Jesus greift zu einem Machtmittel, das er hat. Er schweigt. Manchmal ist auch Schweigen ein Machtmittel. Und dann fängt eben das interessante Gespräch über Macht zwischen Pilatus und Jesus an. Zuerst betont der Pilatus seine Macht, die er hat. Er kann Menschen zum Tod verurteilen. Ist dir nicht bewusst, dass ich für eine Macht habe? Sagt er zu Jesus. Aber Jesus kontert und sagt ihm, weißt du nicht, dass die wahre Macht bei Gott liegt? Und du hast nur eine Macht, die dir von Gott so gegeben ist. Und du, Pilatus, hast zu akzeptieren, dass Gott und seine Macht über dir steht. Und ganz interessant ist, dass hier jetzt nochmal steht, dass der Pilatus von da weg danach trachtet hat, Jesus freizulassen. Und doch kann er seine Macht nicht durchsetzen, wo er vorher noch so gross prahlt hat. Denn das Volk zeigt ihm auf, dass das Volk auch eine Macht hat. Und sie zeigen ihm auf, du hast deine Macht nur vom Kaiser. Oder du hast sie vom Kaiser. Wenn du nicht machst, was eigentlich dem Kaiser seine Sache ist, dann bist du kein Freund mehr vom Kaiser. Und das hat schlussendlich der Pilatus dazu gebracht, den Hinweis auf den Kaiser, dass er Jesus hat töten eigentlich gegen seine Überzeugung. Ich habe euch die Geschichte probiert, aus dem Blickwinkel von der Macht ein bisschen zu erzählen, um deutlich zu machen, dass es in der Verurteilung von Jesus um eine Frage von der Macht geht. Wer oder was ist das, was das Machtvolle ist? Wer ist der Mächtige? Wer kann entscheiden, was hier geschehen soll? Es wird alles, was an Macht möglich ist, in diesem Text ins Feld geführt. Das Gerichtsverfahren, das Gesetz, der Hohe Rat, der Pilatus, der Herodes, das Schweigen, das Volk, der Kaiser, und auch Gott. Es geht um die Frage, wer hat die Macht zu bestimmen, was hier geschieht? Wem sie will, wird durchgesetzt. für Jesus, aber mindestens in diesem Text nur für ihn, besteht die Antwort darin, dass Gott alleine die Macht hat. Allerdings muss man sich ja schon fragen, wenn Gott die letzte Allmacht ist, die entscheidende Macht, warum greift er denn nicht ein? Wenn es hier um das Leben von seinem, Sohn geht. Wenn Gott so allmächtig ist, die letzte Instanz von Macht, warum unternimmt er nichts? Dieser Frage begegnen wir seit der Herr seit 2 Jahren. Immer wieder, wo bleibt Gott mit seiner Allmacht? Warum merken wir nichts davon, dass Gott mächtig ist? Wo ist Gott und seine Macht, wenn all das Schlimme auf dieser Welt passiert? Wo bleibt Gottes Macht, wenn es uns persönlich plötzlich ganz schwer ankommt? Sei das mit Gesundheit, im Beruf, dass wir Angehörige verlieren, dass etwas ganz anderes läuft, als wir das gerne haben. Und immer wieder kommt die Frage nach Gottes Macht. Und so oft haben Menschen den Eindruck, also Gottes Macht ist eher Ohnmacht. Es gibt eine Theologie, die das tatsächlich auch so beschreibt. Gottes Macht ist Ohnmacht. Und ich möchte mich fragen, was denkt ihr denn? Wie soll sich Gottes Macht zeigen? Und wenn man eine Idee hat, jetzt sollte doch Gott so oder so in diese Situation eingreifen, gehen wir dann nicht viel zu fest von einem Verständnis, von einem menschlichen Verständnis von Macht aus. Wer oben sitzt, hat mehr zu sagen, hat mehr zu bestimmen. Wer die stärkere Waffe hat, der entscheidet. Das Heer, das die grössere Waffenarsenal hat, kann ein kleines Land, das schlecht gerüstet ist, durchaus einnehmen. Wir erleben so Konfliktsituationen in der Welt. Sei es in der Ukraine, im Gazastreifen, in Israel, in vielen Ländern von Afrika. Wir erleben es in der Art und Weise, wie China oder Russland sich benimmt. Entscheidend ist, da müssen ganz starke Machthaber da sein, wo, wenn es gegen ihren Willen geht, dann schlagen sie mit aller Gewalt rein. Ihr Lieben, wollen wir diese Macht auch von Gott einfordern? Ist das nicht ein falsches Verständnis von Macht, wenn wir von Macht Gottes reden? Weil das ist eine menschliche Macht, dass wir dreinschlagen, wenn es nicht so läuft, wie es geht. Oder manipulieren. Oder was auch immer, dass wir Macht ausüben. Aber was ist Gottes Macht? Wie soll sein Eingreifen in die Welt hinein sein, wenn es nicht menschliche Macht kann und darf sein? Die Macht von Gott besteht nicht im Kampf. Nicht, wer mächtiger streitet, sondern darin, dass wir Liebe üben. Wir, und da gehöre ich ganz besonders auch dazu, lassen uns immer wieder auf das Glatteis führen, dass Gott, dass wir denken, Gott müsste mit menschlicher Macht eingreifen. Aber sein Eingreifen ist die Macht der Liebe. Weil Gott ist ganz und gar Liebe. Alles, was er tut und handelt, kann nicht anders sein als Liebe. Nur Liebe kann das bewirken, dass Macht nicht immer Gegenmacht auslöst. Dass Zorn nicht einen anderen Zorn auslöst. Nur Liebe ist wirklich in der Lage, auf irgendeine Form anders zu wirken. Macht ist Liebe. Und die kommt ganz besonders auch in der Passionsgeschichte drinnen vor. Darum ist auch die Verurteilung von Jesus, auch dieser Teil, ist schlussendlich ein Zeichen, eine Konsequenz von dieser Liebe, die Gott hat. Amen.